Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Der erste Eisberg begrüßt mich schon bei meiner Ankunft in Ilulissat. Er schwimmt in der breiten Bucht vor dem Städtchen mit den bunten, skandinavisch anmutenden Holzhäusern und ist etwa so breit und hoch wie eines dieser Häuser. Auf einer Seite ragen wilde Zacken empor, die mich an die Gebäude von Gaudí erinnern. Ilulissat ist der Tourismusmagnet in Grönland. Wer Eisberge sehen möchte, muss hierher kommen, denn das 5000 Einwohnerstädtchen liegt an einem Eisfjord, das heißt einem Fjord, an dessen Ende ein Gletscher liegt. Der ist mit dem grönländischen Inland-Eisschild verbunden und kalbt unablässig Eisbrocken, manche über einen Kilometer hoch. Über den Fjord, der zum UNESCO-Welterbe gehört, werden diese Eisberge langsam in die Disco-Bucht geführt. Kurz vor der Mündung bleiben die größten von ihnen an einer Sedimentbank auf dem Meeresboden hängen und stauen sich. Deshalb kann man in Ilulissat so viele von ihnen bewundern. Der Name des Städtchens bedeutet denn auch Eisberge. Ilulissat hat nur rund 5000 Einwohner und gilt dennoch als Stadt. Sogar die drittgrößte in Grönland. Insgesamt hat die Insel, die zwar zu Dänemark gehört, sich aber weitestgehend selbst verwaltet, nur rund 57.000 Einwohner. Am Tag meiner Ankunft ist kein Wetter für die Wanderung zum Eisfjord. 5 Grad, Wind und Regen. Daher besuche ich erst einmal das Museum, um etwas über die Stadt und ihre Geschichte zu erfahren. Von der Hauptstraße zweigt zwischen den bunten Holzhäusern eine Abkürzung ab. Eine lange Holztreppe führt steile Klippen hinunter. In einer flachen Bucht liegt dort die grau getäfelte Kirche. Die Grönländer sind fast ausnahmslos Christen. Und dahinter das historische Museum. Ein zweistöckiges rotes Holzgebäude. Dort begrüßt mich Andreas Hoffmann. Groß, schlank, Norwegerpulli, etwa Mitte 50. Er leitet das historische Museum sowie das kleine Kunstmuseum und stammt aus Deutschland. Der Historiker hatte, bevor er nach Ilulissat kam, 12 Jahre am Polarkreis in Norwegen, Schweden und Russland gearbeitet. Vor allem zu den Sami, die vor allem in Schweden, Norwegen und Finnland leben und die ähnliche Kolonialerfahrungen gemacht haben wie die Grönländer.
Grönland bestand aus vielen Kolonien, das heißt aus vielen diesen Handelsstationen, die die Dänen gegründet haben, einfach um das Monopol zu haben.
Ab dem späten 16. Jahrhundert kamen Europäer zum Walfangen nach Grönland. Andreas Hoffmann erzählt, wie das Wirtschaftssystem der Inuit durcheinander geriet, als sie mit den Europäern in Kontakt kamen.
Eine Familie, die einen Jäger hatte, der hat dafür gesorgt, dass das ganze ökonomische System rund lief. Das heißt, hatte eine Robbe geschossen, hatte man das Fell für die Kleidung, man hatte den Bezug für das Boot, man hatte Fett fürs Licht und die Wärme, man hatte Fleisch mit extrem hohem Eisengehalt. Also man hatte eigentlich alles, was man brauchte. Und in dem Moment, wo jemand kommt und sagt, wir haben was für euch und wir tauschen das, dann hat man Fälle getauscht gegen Gewehre oder Glasperlen. Aber in dem Moment, wo jemand gesagt hat, ich gebe euch einen Wert in einer Währung und für diese Währung könnt ihr dann von uns wieder was kaufen, da war das System kaputt. Dann hieß es auf einmal, ihr solltet Öfen haben und für die Öfen braucht ihr Kohle und die Kohle müsst ihr kaufen und so weiter und so fort.
Um bessere Kontrolle über die riesige Landfläche und die Bevölkerung zu erlangen, begannen die Dänen, die Siedlungen der Grönländer zu zentralisieren.
Da musste man dann die Leute überreden oder zwingen, in größere Strukturen zu ziehen. Sie haben gesagt, der Ort wird geschlossen, so, er zieht um. Und das sind natürlich traumatische Erzählungen.
Dieser Teil der Geschichte soll künftig auch im Museum behandelt werden. Ein Teil der Ausstellung widmet sich allerdings dem Leben des bekannten Polarforschers Knut Rasmussen. Er wurde 1879 als Sohn des Pfarrers in Ilulissat geboren und wuchs in dem Gebäude auf, wo heute das Museum untergebracht ist. Weniger bekannt ist, dass seine Großmutter mütterlicherseits eine Inuit gewesen war und dass er fließend Grönländisch sprach.
Wenn man sich vorstellt, drumherum nur Torfhütten und hier in einem zweistöckigen Gebäude aufzuwachsen, das muss ja so ähnlich sein, wenn man im Schloss aufwächst und seine Untertanen um sich herum sieht. Da denke ich, wird der Fokus in Zukunft drauf liegen.
Andreas Hoffmann ist dabei, das Konzept des Museums zu modernisieren. In den nächsten Jahren soll es zudem einen Neubau bekommen. Einmal, weil das historische Gebäude beginnt abzusacken. Schuld ist der Klimawandel, denn der Permafrostboden, auf dem es steht, weicht auf. Außerdem ist das Museum zu klein geworden für den Besucheransturm. In der nur etwa 3 Monate langen Saison besuchen allein rund 14.000 Kreuzfahrtgäste die kleine Stadt. Mit dem Flugzeug kommen noch einmal rund 28.000 Gäste pro Jahr nach Nordgrönland, vor allem nach Ilulissat.
Das explodiert. Da gibt es Tage, wo man 4 Schiffsanläufe hat. Also dann hat man mehr Leute auf Besuch, als die Stadt eigentlich Einwohner hat. Die Infrastruktur der Stadt kann das nicht ertragen.
Tags darauf klart der Himmel über Ilulissat auf. Und am Abend taucht die tiefstehende Sonne jenseits des Polarkreises den Ort in ein geheimnisvolles Licht. Die perfekte Zeit, um zum Eisfjord zu laufen. Der Weg verläuft durch hügelige, von Felsen und Pfützen durchzogene Tundralandschaft, die an den Herrn der Ringe erinnert. Das Moos schimmert von Tannen bis Giftgrün und das Heidekraut blüht rosa und weiß. Hier und da stehen Gräser mit weißen Puscheln am Ende, so weich wie Kaninchenfell. Nach etwa einer Dreiviertelstunde erreiche ich ein weites Plateau und an dessen Ende öffnet sich der Blick in den Eisfjord unterhalb. Ein Fluss aus Weiß mit bizarren Formen, hier und da ragen Spitzen heraus. Dazwischen hängt Nebel, der die Eisberge in eine mystische Stimmung hüllt. Obwohl Ilulissat Grönlands Touristenmagnet ist, verteilen sich die Besucher über das weitläufige Areal und es finden sich immer wieder Momente, in denen keine Menschenseele zu sehen ist. Und außer dem Wind und sehr vielen Stechfliegen ist auch kein Geräusch zu hören. Es gibt wohl nur wenige so stille Orte auf der Welt und noch weniger solche Orte, die für Menschen zugänglich sind. Hin und wieder hört man ein dumpfes Krachen. Immer dann, wenn Eisberge im Fjord zusammenstoßen oder ein großes Stück herausbricht. Andern Tags treffe ich Bo Albrechtsen. Kurze blonde Haare, grauer Bart, Brille mit schmalem Rand. Er und sein Team managen das UNESCO-Areal am Eisfjord. Der 56-Jährige ist einer der wenigen Dänen, die fließend Grönländisch sprechen. Er erzählt von der historischen Siedlung Sermermiot am Eisfjord, von der heute nur noch Spuren im Erdreich übrig sind.
We have a journal from a Danish minister who came to visit up here.
Wir haben ein Tagebuch von einem dänischen Minister, der im Jahr 1738 hierher kam. Er berichtete, in Sermermiot habe er mit damals 200 Leuten die größte Zusammenkunft von Grönländern an einem Ort erlebt. Sermermiot hat zu jeder Epoche Menschen angezogen, weil der Eisfjord viel Nahrung bot, nicht an Land. Es gibt hier keine Rentiere oder Moschusochsen. Aber es gibt Meeressäuger und Fische und Vögel. Wir finden in den Bodenschichten hier Spuren aller Kulturen, die es in Grönland gegeben hat. Ganz unten die Sakak-Kultur, eine Kultur aus der Steinzeit vor rund 4000 Jahren. Dann folgt eine Schicht ohne kulturelle Spuren und darüber Spuren der Dorset-Kultur. Und dann Spuren der Thule-Inuit, die um 1200-1300 nach Grönland kamen. Alle diese 3 Kulturen kamen aus dem heutigen Kanada.
Und auch erdgeschichtlich kann man in der Gegend einiges lernen, sagt Albrechtsen. Das sei neben der Schönheit der Natur der Grund, weshalb die Gegend zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde.
For instance, if you go to the Norwegian fjords,
wenn man beispielsweise die Fjorde in Norwegen besucht, dann waren die in der Eiszeit auch mit Eis gefüllt und man sieht da heute diese riesigen Fjorde, die diese Gletscher geschaffen haben. Hier in Grönland sind wir noch in der Eiszeit sozusagen, denn wir haben das Inlandeis. Also kann man die Art und Weise, wie solche Fjorde entstehen, hier miterleben.
Can be witnessed up here because we still have the ice age.
Ein paar Tage später mache ich eine Tour zum Ekip-Gletscher, einem weiteren Gletscher, von dem das Eis des grönländischen Eisschilds herunterkalbt. Er liegt rund 2 Bootstunden nördlich von Ilulissat in einem Seitenfjord der Diskobucht. Am Morgen liegt dichter Nebel über dem Hafen, aber am Gletscher kann das Wetter ganz anders sein. Die Tour begleiten 2 Dänen, Kapitän Lauritz Seeger, mit Anfang 20 schon ein erfahrener Skipper, und Sune Hermit, der Guide, etwa Anfang 50.
Wir haben heute Morgen viel Eis hier in der Diskobucht. Wenn ihr ein Geräusch hört, wenn wir ein Stück Eis berühren, erschreckt ihr euch vielleicht ein bisschen. Aber es ist okay. Wir haben das schon oft gemacht. Keine Sorge.
Das Boot passiert langsam die kleinen Eisschollen und schiebt sie mit einem klackernden Geräusch zur Seite. Von den größeren Eisbergen muss es Sicherheitsabstand halten, denn man weiß nie, wann sie auseinanderbrechen oder sich im Wasser umdrehen. Kaum hat das Boot Ilulissat verlassen, lichtet sich das Wetter und die verbleibenden Nebelschwaden und das gedämpfte Licht tauchen die Eisberge in der Bucht in eine unwirkliche Atmosphäre. Mich hält es nicht lange in der Kabine, denn ich möchte die Rundumsicht genießen und die Elemente spüren in dieser rohen, unwirklichen Landschaft. Bei ca. 5 Grad Außentemperatur und voller Schubkraft beißen mir sogleich der Wind und die aufstiebende Gicht eisig ins Gesicht. Während der Fahrt hören wir, wie die unterschiedlichen Farben im Eis zustande kommen. Wenn viele Luftbläschen darin eingeschlossen sind, streut sich das Licht und lässt den Eisberg weiß erscheinen. Blaues Eis entsteht, wenn durch den Druck im Gletscher die Luftblasen herausgedrückt werden. Und schwarzes Eis ist noch kompakter und enthält so gut wie gar keine Luftblasen mehr. Solche Eisberge sind die gefährlichsten für Schiffe. Denn sie sind auf der dunklen Meeresoberfläche schwer zu sehen. Und wegen der hohen Dichte liegt der allergrößte Teil von ihnen unter Wasser.
Wir können nachher anhalten und etwas von dem schwarzen Eis einsammeln. Das eignet sich super, um es in einen Drink zu tun. Und es ist auch wirklich schön zum Anschauen, denn es sieht aus wie eine Skulptur aus Glas.
Und dann gibt es noch Eis, das schwarz ist von den Mineralien, die in ihm eingeschlossen sind.
Es kommt entweder vom Grund oder Rand des Gletschers, wo es beim Vorwärtsbewegen Gestein mitgenommen hat. Oder im Sommer ist Staub vom Land auf geschmolzene Stellen geweht und wenn es dann wieder gefriert, wird es so schwarz.
Sune zeigt im Vorbeifahren auf einen Eisberg, der im Inneren pechschwarz ist und nur an den Rändern blau und glasig.
Also der dort zum Beispiel. Wenn der dann schmilzt, gelangen all die Mineralien ins Wasser. Das ist perfekt für den Krill. Und die Wale wiederum lieben Krill. Deshalb sehen wir so viele Wale hier. Das ist wirklich der schwärzeste Eisberg, den ich je gesehen habe.
Tatsächlich dauert es nicht lange, bis der erste Wal auftaucht. Mit einer Fontäne aus Wassertröpfchen und Atemluft kündigt er sich an. Lauritz stellt den Motor ab, keiner sagt ein Wort. Und alle starren gebannt auf das Tier. Vielleicht 50 Meter entfernt. Seine Größe lässt sich nur erahnen, denn nur ein Stück seines dunkelgrauen Rückens ragt für einen kurzen Moment aus dem Wasser. Dann steigt die Schwanzflosse aus dem Wasser, biegt sich über der Oberfläche und taucht wieder ab. An der weißen Zeichnung lässt sich erkennen, dass es ein Buckelwal ist. Nach rund 2 Stunden kommt der Gletscher in Sicht. Er ist etwa 5 Kilometer breit, aber aus der Ferne wirkt er klein und unwirklich, wie er teils bläulich schimmert. Während wir näher kommen, werden die zerklüfteten Formationen erkennbar. Eine Wand aus Eis, blau und gleißend weiß schimmernd. Das Wasser darunter ist bedeckt von Slush-Eis, wie man es von dem Erfrischungsgetränk kennt. Hier und da dümpeln größere Brocken darin, weiß, meerblau, schwarz oder alle Farben auf einmal. Lauritz stellt den Motor ab. Der Gletscher wirkt noch weit weg, aber wir müssen 2 Kilometer Sicherheitsabstand halten.
Hier bricht ständig etwas ab. Wenn wir ein kleines Stück herausbrechen sehen, dann hat das die Größe eines Gebäudes, so 30 bis 50 Meter hoch.
Und dann ist plötzlich ein richtig lautes, dumpfes Krachen zu hören. Wow. Ein riesiges Stück ist abgebrochen, als würde von einem Hochhaus ein Stück der Fassade heruntersacken. Einfach so. Es dauert einen Moment und dann beginnt unser Schiff sich sanft zu wiegen. Und das Lascheis unter uns sieht aus wie ein Teppich, der Wellen wirft, wenn man ihn ausschüttelt. Wir bleiben etwa eine Stunde, schauen, staunen, schießen Unmengen an Fotos. Sune teilt Tee und Lunchboxen aus und wir sitzen alle auf dem offenen Deck mit Blick auf den Gletscher. Ich fühle mich plötzlich sehr klein, noch kleiner als auf dem Plateau am Eisfjord. Kurz bevor wir wieder zurückfahren, kommt noch die Sonne durch die Wolken. Sie strahlt den Gletscher an wie ein Spotlicht und bringt das endlose Weiß und Blau noch einmal richtig zum Leuchten. Auf dem Rückweg sehen wir noch mehr Wale und halten an einem Wasserfall an, wo Sune aussteigt, um mit einer Trinkflasche Gletscherwasser einzusammeln, das wir dann alle probieren dürfen. Ein bisschen Spektakel für die Touristen, ebenso wie das schwarze Eis für den Whisky. Für Sune und Lauritz ist dieser Job auch eine Gelegenheit, Grönland zu sehen. Sie sind nur während der kurzen Sommersaison hier und arbeiten für einen der großen Anbieter, die solche Jobs mit Freiwilligen aus Dänemark füllen. Die meisten bekommen dafür nicht mehr als ein Taschengeld, nebst Kost und Logis. Die größeren Touranbieter, die mit dem Tourismusgeschäft hier begonnen haben, stammen alle aus Dänemark und sie arbeiten hauptsächlich mit dänischen Guides. Das Servicepersonal in den Hotels kommt häufig aus Thailand oder den Philippinen. Wegen der geringen Bevölkerung herrscht in allen Bereichen in Grönland ein Mangel an Arbeitskräften. Lokale Guides seien kaum zu bekommen, höre ich immer wieder auf Nachfrage. Doch viele Locals in Ilulissat glauben das nicht. Sie glauben, dass die großen Unternehmen nur Geld sparen wollen. In den letzten Jahren haben auch einige Locals Boote gekauft und bieten ebenfalls Touren zu den Eisbergen und dem Ikip-Gletscher an oder Schlittenhundfahrten im Winter. Manche sehen das als Akt der Dekolonialisierung. Für die meisten Locals in Ilulissat ist neben Jobs in der Verwaltung immer noch der Fischfang weit wichtiger als der Tourismus. Und auf ganz Grönland bezogen ist die Fischereiwirtschaft mit Abstand der größte Wirtschaftssektor. Um darüber mehr zu erfahren, habe ich mich mit dem Fischer Jens-Peter Lange verabredet. Mitte 50, mittelgroß, Arme wie Popeye, schmale Brille. Wie viele Inuit seiner Generation trägt er einen dänischen Namen. Er lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in einem leuchtend gelb gestrichenen Haus am Rand von Ilulissat. Ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt, in einer Senke lagern an die 100 Schlittenhunde. Ihr Geheul ist von Weitem zu hören. Andere Hunde dürfen in Grönland nördlich des Polarkreises nicht gehalten werden. Auch Besucher dürfen keine mitbringen. So soll die besondere Rasse der Grönlandhunde erhalten werden. Jens-Peter hat selbst welche und zeigt mir als erstes stolz die selbstgebauten Hundeschlitten, die vor seinem Haus stehen. Der größere sieht nagelneu aus. Der Rahmen ist aus Holz geschnitten, die Kufen aus Kunststoff. Darauf sind Holzbohlen verteut, die eine Ablagefläche ergeben.
Den haben meine Frau und ich gebaut. Und der gehört meiner kleinen Tochter.
Jens-Peter spricht nicht so gut Englisch und ich gar kein Dänisch, geschweige denn Grönländisch. Aber er gibt sich große Mühe, mir zu erzählen, was ich wissen möchte. Jens-Peter stammt aus Kulissat, einer Siedlung, von der die Menschen einst zwangsumgesiedelt wurden, als die dortigen Kohleminen in den 1970er Jahren aufgegeben wurden. Neben der Fischerei arbeitet er als Zahnarzt und hat in seinem Haus eine kleine Praxis eingerichtet. Sein Vater wollte, dass er etwas Ordentliches lernt. Er ging dafür nach Dänemark, aber hatte immer großes Heimweh, denn viel lieber geht er fischen und jagen.
Mein Großvater war Jäger und er hatte einen Kajak und einen Hundeschlitten. Das fand ich ziemlich cool. Manchmal fuhr er von Kulissat nach Kakatasuak und kam erst am nächsten Tag zurück. Er transportierte auch die Briefe. Wir hatten damals keine Mobiltelefone und auch kein Fernsehen. Ich wollte auch Jäger werden. Ich mag es immer, draußen in der Natur zu sein. Pro Saison kann ich vielleicht 21 Rentiere erlegen. Die Winter sind lang hier. Wir haben eine große Tiefkühltruhe. So ist das Leben hier.
Die Jagdsaison für Rentiere hat gerade begonnen und Jens Peder will in den nächsten Tagen auch los. Viele Grönländerinnen und Grönländer jagen heute noch selbst und legen Wintervorräte an. Und selbst viele Dänen, die in Grönland leben, machen das. Fleisch ist paradoxerweise sehr teuer hier, weil das, was es in Supermärkten zu kaufen gibt, meist aus Dänemark importiert wird. Nur in Südgrönland werden Schafe gezüchtet.
Früher hatte man viel Fleisch und wenig Geld. Heute viel Geld, aber wenig Fleisch. Es ist eine ganz andere Welt heute.
This is a too different world now.
Am nächsten Tag nimmt Jens Peder mich mit raus zum Fischen. In der Nacht hat er die Longline gelegt, eine rund 400 Meter lange Leine mit Haken daran. Wir treffen uns an einem kleinen Supermarkt im Zentrum von Ilulissat. Jens Peder steckt schon in Gummistiefeln und einem wasserdichten Seeanzug und drückt mir ebenfalls einen solchen Anzug in die Hand. Im Hafen parken rund 200 offene Motorboote dicht an dicht. Jens Peder klettert in ein Boot, auf dem zwei große weiße Plastikbehälter kaum Platz zum Stehen lassen. Einmal die Eisschollen in der Hafenbucht hinter sich gelassen, brettert Jens Peders junger Kollege Samuel mit voller Schubkraft in die Richtung, wo auch der Ekip-Gletscher liegt. Und ich muss mich gut festhalten. Kurz vor der kleinen Siedlung Okatsut halten wir an. Die Niederländer unterhielten hier im 18. Jahrhundert eine Walfangstation. Auf Dänisch heißt der Ort Röjebei. Man sagt, weil sich das Wasser von den vielen harponierten Walen rot färbte. Und auch heute noch tummeln sich oft Wale in der kleinen flachen Bucht.
Gestern waren viele hier. Vielleicht vier hier auf der Seite und drei da drüben.
Jens Peder macht sich an einer Boje zu schaffen, an der er in der Nacht seine Longline festgemacht hat. Er fädelt die Leine in eine kleine Winde an Bord und Samuel schmeißt den Motor wieder an.
Samuel nimmt hier die Fische ab. Du kannst da stehen und ich stehe hier. Das ist eine Longline. Man kann damit etwa 6000 Fische fangen. Es gibt hier Heilbutt und Kabeljau. Vielleicht fangen wir nur Heilbutt heute. Hoffentlich.
I hope only Harry Potter.
Unablässig befördert die Winde Heilbutt aus dem Wasser. Ein platter Fisch in der Form eines Tellers mit kurzem Schwanz. Samuel nimmt sie von den Haken und wirft sie Jens Peder zu, der sich hinter einer der großen Plastikkisten postiert hat. Mit gekonntem Handgriff schlitzt er die Fische auf, entnimmt die Innereien und lässt den Fisch in die Kiste fallen. Die Innereien wirft er über Bord und schnell sind wir umringt von einer Schar Möwen, die sich über jeden Bissen sofort hermacht. Die Arbeit ist monoton, aber die beiden sind guter Dinge, denn an fast jedem Haken hängt ein Fisch.
Hier fühle ich mich gut. In der Stadt tut mir ständig etwas weh. Und man kann dort nur essen und schlafen oder zu Hause herumsitzen. Hier draußen schaue ich mir die Landschaft an. Hier sieht es niemals gleich aus. Jeder Tag ist anders.
Ganz beiläufig zeigte Jens Peder Richtung Heck. Nur ein paar Meter hinter dem Boot taucht in dem Moment eine Walflosse aus dem Wasser. Der weißen Zeichnung zufolge wieder ein Buckelwal. Jens Peder grinst und widmet sich gleich wieder dem nächsten Heilbutt. Er sieht die Wale jeden Tag. Nach etwa 3 Stunden sind beide Kisten randvoll gefüllt. Ein sehr guter Tag.
Das sind ungefähr 600 Kilogramm.
Zeit, nach Hause zu fahren.
Samuel dreht den Motor voll auf und das Boot rauscht zurück Richtung Ilulissat. Die beiden liefern den Fang am Hafen ab. Dort steht die Fabrik von Royal Greenland, einem staatlichen Unternehmen, das die Fischereiwirtschaft in Grönland dominiert. Jens Peter und Samuel bringen ihren Fang jedoch zu einer Kooperative, die einige der Fischer gemeinsam gegründet haben, und schrubben dann noch das Boot. Zurück in meinem Bed and Breakfast quittieren meine Gasteltern den Fischgeruch meiner Klamotten mit einem breiten Grinsen. Eigentlich steht die Waschmaschine den Gästen nicht zur Verfügung. Die meisten bleiben auch nur 2 bis 3 Tage. Aber in diesem Fall machen die beiden eine Ausnahme. Am letzten Tag meines Aufenthalts in Ilulissat nehme ich mir noch einmal Zeit für den Eisfjord. Es ist etwa 1 Uhr in der Nacht, aber immer noch hell und kaum ein Wölkchen ist zu sehen. Die Mitternachtssonne malt rosa und hellblautöne an den Himmel. Ich sitze wieder auf dem Plateau, unter mir der Eisfjord, der wieder ganz andere Formationen zeigt als noch vor ein paar Tagen. Weit und breit kein Mensch. Ich genieße noch einmal die Stille und den Ausblick und fühle mich wieder ganz klein und denke mir, was habe ich ein Glück, so einen schönen Ort erleben zu können. Hoffentlich war es nicht das letzte Mal.